Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann und ich freue mich, dass ich Sie heute zu einer sehr spannenden Folge bei uns begrüßen darf. Wir beschäftigen uns jetzt ja einen Monat lang komplett mit dem Thema Elektro-Lkw und versuchen, diesen Kosmos aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten. Und ich freue mich, dass wir heute auch mal anschauen können, wie umweltfreundlich ist denn so ein E-Lkw eigentlich. In vielen Fällen sagt man, okay, der Diesel hat irgendwann ausgedient und Elektro ist die Zukunft, aber ist das überhaupt so? Diese und viele andere Fragen rund um die Praxistauglichkeit von E-Lkw möchte ich heute gerne mit Florian Hacker klären. Er ist der stellvertretende Leiter im Bereich Ressourcen und Mobilität beim Öko-Institut und mir heute zugeschaltet. Herr Hacker, schön, dass Sie da sind. Hallo.
Guten Tag, Herr Fährmann.
Herr Hacker, wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen. Sie beschäftigen sich ganz viel mit dem Thema E-Lkw. Sie kommen erst jüngst gerade von Unternehmern und haben mit denen über dieses Thema gesprochen und Sie begleiten da auch einige Anwendungsfälle auf wissenschaftlicher Basis. Die schwierigste Frage, die ich Ihnen gleich am Anfang stellen möchte: Wie umweltfreundlich sind denn Elektro-Lkw eigentlich? Also, wenn man sie jetzt im Vergleich zu Diesel- und Wasserstoffantrieben sieht.
Vielleicht andersrum. Wieso beschäftigen wir uns auch mit E-LKWs? Weil auf den ersten Blick würden alle sagen, wir machen uns das Leben ja komplizierter. Aber wir beschäftigen uns allein aus dem Grund mit Elektro-LKWs, weil sie umweltfreundlicher sind als die Alternativen. Warum ist das so? Elektro-LKWs sind deutlich energieeffizienter als die Alternativen. Und es ist der einfachste Fall, um klimaneutral LKWs zu betreiben. Auch bei den anderen Varianten, die in der Diskussion sind, sowohl Wasserstoff als auch Diesel über sogenannte synthetische Kraftstoffe, kann man im Prinzip auch langfristig mit erneuerbaren Energien LKWs betreiben, aber das zulasten zu einer deutlich geringeren Energieeffizienz, wo wir alle wissen, meistens ist Energie, eine geringere Energieeffizienz mit höheren Kosten verbunden. Und das ist auch hier der Fall. Wenn man es mal plastisch machen will, kann man sagen, entweder weil der Wirkungsgrad von so einem elektrischen Antrieb, wenn wir erneuerbare Energien einsetzen, der ist ungefähr 2 bis 3 Mal größer, als wenn wir beispielsweise Wasserstoff einsetzen. Das heißt, wenn ich die gleiche Strecke emissionsfrei zurücklegen will, dann brauche ich 2 bis 3 Mal so viel erneuerbare Energien. Oder wenn ich die gleichen erneuerbare Energienmenge habe, dann ist eben der Wasserstoffantrieb nur 2-mal oder halb so gut in der Emissionsbilanz. Deswegen sehen gerade viele den Elektro-Lkw als den größten Hebel, um die Emissionen im Straßengüterverkehr zu reduzieren. Und die sind immerhin 1/3 der Gesamtemissionen in Deutschland, die aus dem Transportsektor stammen.
Wenn man jetzt die Betrachtung anstellt, also ich betanke einen Elektro-Lkw mit grünem Strom und fahre damit, dann ist es das eine, aber auch ein Elektro-Lkw muss ja hergestellt werden und hat ein Vorleben. Es gibt durchaus kritische Stimmen, was die Umwelteingriffe zum Beispiel bei der Herstellung von Batterien angeht. Wie fließt das in diese Betrachtung mit ein?
Also erstmal richtig ist, Stand heute, hat die Herstellung eines Elektro-LKWs ist verbunden mit höheren Emissionen als bei einem Diesel-LKW. Was aber auch richtig ist, bereits heute hat ein Elektro-LKW im Betrieb einen deutlichen Emissionsvorteil gegenüber dem Diesel-LKW. Und, das sollte man nicht vergessen, bei einem Elektro-LKW oder allgemein LKW, die werden fahren ungefähr gerade im Fernverkehr das 10-fache von einem PKW, also 150.000 Kilometer pro Jahr sind keine Seltenheit. Das heißt, diese Last aus der Produktion, die wir heute noch haben, auch da verändert sich was, die wird viel schneller kompensiert als bei PKWs, weil die Batterie wird sehr intensiv genutzt. Also wenn Sie sehen, diese 150.000 Kilometer, die jedes Jahr gefahren wird, das Fahrzeug wird darauf optimiert, dass man möglichst die Batteriekapazität vollständig nutzt. Bei einem PKW ist die ausgelegt auf eine Urlaubsfahrt im ökonomisch denkenden Logistikbereich. Da wird das Fahrzeug immer versucht, maximal auszulasten. Deswegen amortisiert sich das viel schneller. Und dann muss man noch dazu bedenken, auch da gibt es Lernkurven, sehen wir über die letzten Jahre. Es gibt viele Ökobilanzen zum Thema. Auch die Produktion wird sauberer bei Batterien, sie wird effizienter. Das Bild, die Batterie stammt aus China und wird mit Kohlestrom hergestellt, das stimmt schon lange nicht mehr. Auch dort gibt es einen massiven erneuerbaren Ausbau. Und nicht zuletzt, wenn wir gucken, wo siedeln sich heute Produktionsstandorte von Batterien oder auch Elektrofahrzeugen an. Sie können auch in Deutschland gucken, dann sind die oft sehr stark verknüpft mit Standorten, die eben auch einen sehr hohen erneuerbaren Energienanteil haben oder den weiter ausbauen.
Das ist tatsächlich einer der Punkte, der ja immer wieder genannt wird, wenn man, ich meine, die E-Lkw heute fahren ja entweder mit NMC-Akkus oder mit LFP-Akkus. Und für beide ist ein Bereich an Lithium erforderlich, ein Teil an Lithium erforderlich, der unter anderem in Südamerika in diesen Sohlebecken gewonnen werden kann. Das ist einer von den Anwendungsfällen, der halt immer sehr populär dargestellt wird, um zu zeigen, Mensch, das ist nicht umweltfreundlich, was hier passiert. Was können Sie zu diesem Bild noch beitragen? Wie geht sowas umweltfreundlicher?
Da sind wir allgemein bei der, sag mal, Ressourcenintensität unserer Wirtschaftsweise oder auch unserer Transportmittel. Wenn wir sehen, wie schwer die Fahrzeuge sind und welche Ressourcen dafür beansprucht werden, haben wir das grundsätzlich. Das heißt, jetzt bei neuen Antrieben verschieben sich die Schwerpunkte der eingesetzten Rohstoffe. Wir haben auch Studien gemacht, wo wir mal die Kette durchgegangen sind von heute konventionellen Fahrzeugen und gerade in die Mineralölproduktion. Wenn wir in die Länder schauen, wo es produziert wird, hat es in vielen Fällen, sind es einmal erstens fragwürdige Regime, aber vor allem dann auch teilweise sehr fragwürdige Nachhaltigkeitsstandards, die wir da haben. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wenn wir jetzt in neue Technologien gehen, dass wir nicht die gleichen Fehler machen, sondern dass wir sicherstellen, dass diese Lieferketten nachhaltig sind und dass wir wirklich auf allen Ebenen gucken, dass Nachhaltigkeitsstandards etabliert sind und auch die ganze Kette vom Anwender bis zum Hersteller alle da auch Rechenschaft ablegen oder diese einfordern. Ich glaube, wo wir bloß aufpassen sollten, ist, dass wir sollten da ambitioniert bleiben und auf jeden Fall nicht nachlassen. Ich glaube, was ich teilweise in der Diskussion als problematisch ansehe, ist, dass wir, man darf an der neuen Technologie hohe Anforderungen haben, aber dass wir nicht vernachlässigen, was ist eigentlich die Benchmark heute, heutige Fahrzeuge, konventionelle, was sind eigentlich da, inwieweit genügen die allen Nachhaltigkeitsanforderungen, die wir aus gutem Grund an diese Fahrzeuge und die Technologie eigentlich haben. Und da sehe ich als positiv, dass es gerade diese kritischen Nachfragen und Aufmerksamkeit gibt, weil ich glaube, das lenkt trotz allem auf die richtigen Fragen und es wird kritisch beleuchtet und ist, glaube ich, eine große Motivation für alle Akteure, die in der Lieferkette involviert sind, dass sie genau auf diese Nachhaltigkeitsanforderungen auch tatsächlich ein Augenmerk legen und es eben nicht letztendlich so intransparent bleibt oder so eine Nebensächlichkeit, wie sie es vielleicht teilweise bei der Mineralölproduktion haben. Mhm.
Ich hatte eben das Thema Lithium-Bedarfe angesprochen. Es sieht ja so aus, auf der einen Seite wird Elektromobilität immer populärer. Das heißt, da wird es einen höheren Need geben, sage ich mal. Gleichzeitig gibt es ja auch viele Forschungsprojekte, die sich auch mit der effizienten Verwendung von Lithium zum Beispiel beschäftigen und Batterien zukünftig wahrscheinlich immer weniger davon brauchen werden. Jetzt gibt es ja bei Weitem nicht nur die Produktionsstandorte in Südamerika, es gibt ja auch Projekte innerhalb von Deutschland sogar, in denen versucht wird, innerhalb von tiefen Geothermie Lithium zu gewinnen. Sind solche Fälle, wie jetzt Vulcan Energies ist das in Deutschland, die sich da ja diesem Thema gewidmet haben, sind solche Produktionsvarianten künftig häufiger anzutreffen? Ist das etwas, das man dann als umweltfreundlicher bezeichnen kann? Oder sieht das auf den ersten Blick schön aus, hat aber hinterher irgendeinen Haken?
Sie hatten vorher erwähnt, ich bin Mitglied der Bereichsleitung des Bereichs Ressourcen und Mobilität. Unsere Ressourcenkollegen beschäftigen sich sehr intensiv seit mehreren Jahren mit dem Thema eben gerade Lieferketten von Rohstoffen für Batterien, speziell auch für die Elektromobilität, weil dadurch gerade neben anderen Märkten, aber da ein sehr großes Wachstum zu erwarten ist oder gerade schon stattfindet. Und sind auch in internationale Projekte involviert. Und also meines Wissens oder ist es eben so, gerade in Europa werden auch aus verschiedenen Gründen, auch was die, sagen wir mal, geostrategische Sicherheit von Lieferketten, neue Projekte initiiert oder sind geplant. Aber da müssen wir gleichzeitig, und es wäre auch begrüßenswert, selbstkritisch sagen, dass gerade die öffentliche Akzeptanz, selbst bei Projekten, die dann hohen Nachhaltigkeitskriterien gerecht werden, sehr gering sind. Wir sind natürlich ein dicht besiedelter Kontinent, aber es ist dann auch immer ein bisschen diese Diskrepanz zwischen welche Produkte wir konsumieren und welche Konsequenzen wir als Gesellschaft eigentlich tragen wollen. Und sobald dann die Rohstoffgewinnung bei uns im Hinterhof stattfindet, muss man sehr große Überzeugungsarbeit leisten oder sieht auch, dass viele Projekte auch daran scheitern, dass sie letztendlich nicht den gesellschaftlichen Support haben. Also das ist vielleicht so eine allgemeine, Diskrepanz in dem, wie wir Produkte konsumieren und wo wir die Konsequenzen auch tatsächlich als eine sehr weit entwickelte industrielle Gesellschaft auch bereit sind zu akzeptieren. Also sicherlich für diese Projekte nicht so leicht, weil eben gerade auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen hier oder die Akzeptanz vielleicht nicht ganz so gegeben ist.
Ich sitze ja in der Nähe von München. Wir kennen das Thema bei der Frage nach Windradstandorten sehr gut. Also das ist ja, glaube ich, genau diese Diskussion. Jeder will grüne Energie haben, aber bitte nicht vor der eigenen Haustür herstellen. Das ist, glaube ich, genau das, auf das Sie gerade ansprechen. Herr Hacker, ich würde gerne ein bisschen von der Batterie wegkommen und nochmal so ein bisschen in Richtung Praxis vom E-LKW schauen. Sie haben gerade eben schon ein bisschen angesprochen, dass die Umweltfreundlichkeit von E-LKW hängt ja auch davon ab, welchen Strom man da jetzt verwendet zum Tanken. Grüner Strom ist natürlich Best Case. Dennoch, wir haben immer noch auch einen großen fossilen Anteil in unserem Stromnetz. Machen Sie sich Sorgen darum, dass die Umweltfreundlichkeit von E-LKW künftig darunter leiden wird, dass vermehrt doch noch umweltschädlicher Strom, zum Beispiel aus Kohle oder etc. verwendet wird?
Also ich hatte ja schon erwähnt, auch beim heutigen erneuerbaren Anteil hat der E-LKW im Betrieb schon einen deutlichen Vorteil gegenüber dem Diesel-LKW und auch Wasserstoff nebenbei, auch wenn das ja gerade in einer ganz anderen Dimension sich abspielt, ist auch heute nicht als klimaneutraler Wasserstoff in der Menge verfügbar. Also das ist, wenn man wieder guckt, wo ist die Benchmark. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist, schon heute mit dem deutschen Strommix sind wir deutlich besser gegenüber der Referenz Diesel-LKW. Und dann muss man sagen, die Gefahr schon mal, dass es schlechter wird, ist sehr unwahrscheinlich, weil wir haben den Kohleausstieg beschlossen. Wir haben jedes Jahr einen Zuwachs an Erneuerbaren. Da sehe ich nicht das Problem. Was sicherlich, glaube ich, stärker in das Bewusstsein geraten muss. Und da sind wir, glaube ich, noch am Anfang oder zumindest ist es vielleicht noch nicht allen ganz so bewusst. Wir haben eine Elektrifizierung in allen Sektoren. Wir haben die Wärmepumpen. Wir haben jetzt den Verkehrssektor, der elektrifiziert wird. Wir haben natürlich eine deutlich höhere Gesamtstromnachfrage, die einen weiteren Ausbau der Erneuerbaren erfordert, wo wir gerade die größte Engstelle sehen. Ist beim Netzausbau, dass wir wirklich die Ladeinfrastruktur in die Fläche bringen und auch die notwendigen Leistungen. Da sprechen wir gerade bei LKWs schnell auch von einzelnen Standorten von mehr als einem Megawatt. Das ist auch nicht was technisch nicht möglich ist. Aber wir kennen es allgemein in Deutschland, dass wir da Zeit vertan haben, weil wir Erneuerbare ausbauen und auch da wieder an gesellschaftlichen, politischen Widerständen den Netzausbau nicht in der gleichen Geschwindigkeit vorangetrieben haben. Wenn eben dann irgendwo gesagt wird, wir möchten hier nicht die Stromleitung haben, obwohl wir eigentlich für die Versorgung darauf angewiesen sind. Und auf der anderen Seite sind es Prozesse, also einfach, das kriegen wir auch mit bei den Anwendern. Wir haben erstens mehr als 800 Verteilnetzbetreiber in Deutschland, das heißt, es sind so kleine Fürstentümer mit eigenen Prozessen. Man kennt es auch selber, Wissen verbreitet sich dann vielleicht nicht so schnell, gerade bei neuen Technologien, wenn es ganz viele Einzelakteure sind, mit auch nur einem beschränkten, sagen wir, Mitarbeiterstab, der sich in neue Themen einarbeitet. Und da sind einfach die Ausbaugeschwindigkeiten, aber auch die formalen, lange Vorgaben, Abläufe noch sehr komplex oder altertümlich, sodass auch Anwender, die sagen, ich brauche jetzt einen Depotlader, ich brauche vielleicht sogar einen neuen Trafo, ich brauche eine Zuleitung, dass das einfach Prozesse sind, die eine Zeit benötigen, die nicht angemessen sind, für die Dringlichkeit des Themas und der Planung vieler Akteure auf neue Antriebe umzusteigen. Also ich sehe es weniger bei der Stromerzeugung, ich sehe es eher beim Netzausbau.
Dann bleiben wir doch gerne bei dem Thema, Herr Hacker. Wir wissen von Spediteuren oder von Transportunternehmern, die ihren Hof an ein Mittelspannungsnetz anschließen müssten, damit sie eine gewisse Flotte auch einfach mit Elektro-Ladestationen versorgen könnten. Es ist bekannt, dass viele Rastplätze, die an dicht befahrenen Autobahnen, an großen LKW-Trassen liegen, dass die irgendwann ans Hochspannungsnetz angeschlossen werden müssen, damit man da MCS-Lader stationieren kann und vielleicht auch E-LKW auf die Langstrecke bringen kann. Das Ganze liegt irgendwie in weiter Ferne. Ich habe vor, ich meine, in einem Jahr ungefähr mit Johannes Pallasch gesprochen, dem Sprecher der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur. Er meinte da schon, wir schwimmen der Welle hinterher, wir sind eigentlich zu langsam. Was muss passieren, damit diese Probleme, die Sie auch gerade schon angerissen haben, damit die ausgeräumt werden, damit dieser Ausbau schneller gehen kann?
Ja, ich glaube, wir sind schon einen Schritt weiter. Ich glaube auch, wir sind immer noch hinter der Welle. Gerade sind die E-LKWs sind noch nicht so in der Stückzahl da, aber nach allen Planungen der OEMs werden wir schnell eine große Welle haben. Und ich glaube dann letztendlich, so wie die Planungen jetzt sind und die Investitionsentscheidungen, wir haben gerade Anfang des Jahres eigentlich mit allen großen europäischen OEMs gesprochen und da gibt es mittlerweile ziemlich klare Festlegungen, sowohl was Zielzahlen als auch was Technologien angeht. Können wir gerne nochmal darauf zurückkommen, aber die Welle ist absehbar und in der Tat geht es schnell darum, praktisch die Netzleistung wirklich an die Orte des Bedarfs hinzubekommen. Und ich glaube, jetzt laufen auch über die Leitstelle Ladeinfrastruktur für dieses Jahr die Ausschreibungen an, um eben auch das Netz an den richtigen Stellen auszubauen und die Ladeleistung zur Verfügung zu stellen. Wir sehen es auch, es gibt als erste auch privatwirtschaftliche Akteure, nicht zuletzt Joint Ventures, der Hersteller, wo man auch sieht, die steigen da selber ein. Ich glaube gar nicht so sehr, weil sie kurzfristig das ganz große Geschäft da wittern. Das wird es langfristig auch geben, auf jeden Fall. Mhm. Auch die Mineralölindustrie steigt da ein, nicht zu knapp, aber so als Vorreiter würde ich durchaus auch Unternehmen sehen, die jetzt eine enge Verbindung zu den Herstellern haben. Und das machen sie eben nicht allein kurzfristig, um da direkt Geld zu verdienen, sondern weil sie wissen, das ist der Schlüssel. Sie müssen Ladeinfrastruktur aufbauen und die Netzanbindung sicherstellen. Und ich glaube, da ist es, hilft es jetzt auch, dass es eine gewisse Technologie oder ich würde sagen, eine Technologiesicherheit gibt, weil solche Ladestandorte, das haben Sie uns auch ganz konkret in den Gesprächen gesagt, die erschließt man nicht nur für den Status quo, sondern solche Ladeparks muss man aufbauen mit einem klaren Ziel. Und das Ziel muss heißen, eben große Ladeparks, wo ich nachher auch viele Fahrzeuge drüber abwickeln kann. Und da muss ich wissen, dass ich zumindest in ein paar Jahren den notwendigen Netzanschluss auch tatsächlich dort verfügbar habe. Und ich glaube, das ist der Weg nach vorne, dass man für jetzt eine Lösung braucht. Aber wenn man diese Lösung angeht, dann muss man eigentlich schon einen Zielzustand mitdenken, weil man so einen Netzanschluss nicht, oder zumindest das wären sehr hohe Kosten und man verliert vor allem Zeit. Und diese Zeit kann man nachher nicht mehr durch Geld ersetzen, dass man so einen Netzanschluss nicht dreimal verstärkt, sondern da muss man eigentlich heute schon die richtige Anschlussleistung an den Ort bringen, wo man weiß, in 5 oder 10 Jahren wird man da vielleicht fast jeden LKW, der vorbeikommt, als Elektro-LKW haben und entsprechend einen großen Anteil, der auch vielleicht an diesen Standorten dann laden möchte.
Mhm. Ist diese Technologiefrage für Sie schon so abschließend geklärt? Wir haben im Nahbereich, stimme ich Ihnen absolut zu, E-LKW sind heute schon praxistauglich, wenn wir uns die Hersteller anschauen, die jetzt ja auch anfangen, in Serie zu produzieren. Auf der Langstrecke, wir haben die Zulassung von paraffinischen Kraftstoffen in jetzt gerade am Laufen. Das ist ja eigentlich nur noch eine Formsache, bis das passiert. Wir haben massive Aufbauten an Bio-LNG-Standorten in Deutschland mit Verflüssigungsanlagen, die hier gebaut werden. Das sind ja alles Konzepte, die auf die Langstrecke abzielen. Denken Sie, dass in diesem Segment die Frage schon so abschließend geklärt ist, ob sich Elektro da überhaupt durchsetzen wird?
Also wir haben in den letzten Jahren viele Analysen dazu gemacht und auch natürlich geschaut, was sonst zumindest wissenschaftlich unabhängig an Studien erstellt wird. Und da würde ich sagen, hat sich eine Tendenz rauskristallisiert. Die wurde nicht von allen oder auch von manchen zentralen Akteuren, vor allem in der früheren Zeit, noch kritisiert. Und jetzt haben wir, da möchte ich gerade darauf verweisen, weil das wahrscheinlich für viele dann nochmal etwas maßgeblicher ist. Wir haben jetzt im laufenden Forschungsprojekt in den letzten Monaten mit allen großen Auto- also Nutzfahrzeugherstellern gesprochen, mit einer Ausnahme, also ich würde sagen, mit den 5, mit denen wir gesprochen haben, die decken über 80% des europäischen Marktes ab. Und da gab es natürlich Differenzen, aber ich will Ihnen mal ein paar ganz klare Überschneidungen sagen, die waren deckungsgleich. Und deckungsgleich war bei allen OEMs, dass sie gesagt haben, das batterieelektrische Fahrzeug im Nutzfahrzeugbereich Das wird einen Anteil von über 50% bis 2030 an den Neuzulassungen haben. Und jetzt eine große Überraschung, also es war sicherlich, für mich war es nicht eine Überraschung, aber ich glaube im Gesamtmarkt, gerade bis zum Anwender ist es, glaube ich, wir haben auch da Studien durchgeführt, Befragungen gemacht haben, da gab es vor wenigen Jahren noch eine sehr andere Einschätzung, weil es natürlich auch noch andere Größen gibt, an denen man sich orientiert, Förderung zum Beispiel von LNG, wo man denkt, es gibt eine Richtung vor, scheinbar gibt es die Richtung nicht vor, also bei den Herstellern fiel das Thema LNG nicht mehr. Auch E-Fuels, also synthetische andere Kraftstoffe, viel nicht als Thema. Ja, also da gibt es, und was da auch überraschend war, wir haben auch vor 3 Jahren schon mal solche Interviews geführt, da war noch die Hypothese, ja, mit der Batteriereichweite, wir erschließen jetzt mal den Regionalverkehr, weil da funktioniert es, Langstrecke ist noch unsicher. Jetzt in diesen Gesprächen, auch wieder einhellig, kann ich wirklich sagen, alle Hersteller haben gesagt, wir werden jetzt ganz schnell in die Fernstrecke gehen, und zwar batterieelektrisch. Und der Regionalverkehr war eher so im Nebensatz. Also das machen wir heute, ist ja warum, wir gehen jetzt ganz schnell ab Ende 2024, kündigen ja auch alle große Hersteller Sattelzugmaschinen mit Reichweiten von 500 bis 600 Kilometer an. Es ist auch gerade der Megawatt-Standard, Ladestandard in der Standardisierung, sodass man praktisch auch sehr schnell laden kann. Und warum tun sie das? Weil sie sagen, der Elektrofahrt, der Elektro-LKW hat auf jedem Kilometer einen Kostenvorteil und er ist natürlich wegen der Batterie, auch mit einer großen Batterie, mit höheren Anfangskosten verbunden, aber aufgrund der hohen Laufleistung, gerade im Fernverkehr, haben sie dort am schnellsten den Business Case, ja, dass sich diese Zusatzinvestitionen amortisieren, nicht nur das, sondern dass diese Fahrzeuge ziemlich schnell oder von Anfang an wirtschaftlicher sind als ein Dieselfahrzeug. Und wenn man auch weiß, die CO2-Regulierung kennt, wie sie funktioniert für Nutzfahrzeuge, dann ist es eben so, dass die Fahrzeuge da nicht gleichgewichtig eingehen. Also nicht jedes Fahrzeug zählt gleich, sondern es geht eigentlich um eine absolute Emissionsreduktion. Deswegen gehen Fahrzeuge, also Fahrzeugklassen mit einer höheren Jahresfahrleistung auch stärker ein. Das heißt, die Hersteller können diese Ziele auch nur erreichen, wenn sie für die Fahrzeuge, die viel fahren, eine Alternative, also eine Null-Emissions-Alternative zur Verfügung stellen. Und am Rande vielleicht auch noch interessant, weil sonst die Debatte war, naja, auf der Langstrecke Batterie kann es nicht, auch schon technisch nicht. Da wird der Wasserstoff zum Einsatz kommen, würde ich mal sagen, mehr oder weniger bis auf eine Ausnahme kam und von den anderen mit großer Vehemenz der Punkt, dass sie sagen, sie glauben, dass Wasserstoff auch in den Markt kommt als eine Technologie, gerade da, wo es viel Subventionen gibt. Aber es waren sich die Mehrheit der Hersteller, will ich sagen, einig, dass sie gesagt haben, sie haben sehr große Bedenken bis zu Einzelnen, die gesagt haben, sie schließen es gar aus, dass Wasserstoff langfristig wirtschaftlich mit dem batterieelektrischen LKW mithalten können, weil sie langfristig ohne eine massive langfristige Subvention nicht sehen, wie der Wasserstoff bei den Betriebskosten konkurrenzfähig direkten Strom im Batterie-LKW als Antriebsenergie konkurrieren kann. Das ist mal so in Kurzfassung, was wir in diesen Interviews mitgenommen haben. Wir hatten jeweils so 60 bis 90 Minuten Länge. Es war eine relativ intensive Diskussion. Ich will nicht sagen, dass natürlich auch da, und ich sage, das ist eine Perspektive, ich einfach auch erstmal so zur Kenntnis nehme. Ich will aber auch nicht verheimlichen, dass die Hersteller auch gesagt haben, der größte Knackpunkt ist die Ladeinfrastruktur. Die waren optimistisch, dass man in den Griff kommt. Da muss man auch ganz offen sagen, da hat heute noch keiner einen Masterplan im Sinne, so wird die Gesamtlösung in Zukunft aussehen, sondern da ist es so einfach, das sind zu viele Einflussfaktoren, wo man heute noch nicht sagen kann, das ist genau das Zielbild, so wird es funktionieren. Aber auf der anderen Seite gab es einen großen Optimismus der Hersteller von wegen, das ist unsere Strategie und wir werden die auch erreichen. Auch wenn noch Fragen offen sind, das hat mich in gewisser Weise überrascht, aber auch beeindruckt, weil da kann man schon sagen, da sind Entscheidungen gefallen. Die investieren da massiv und praktisch im Verbrennerbereich wird entwicklungsseitig bei den Herstellern nicht mehr viel passieren, weil sie Entwicklungsbudgets jetzt sehr stark konzentrieren. So deren Aussage.
Also ich glaube, wäre ich ein LKW-Hersteller, würde ich das Gleiche sagen, weil ich habe ab 2030 immense CO2-Flottenziele vor der EU zu erfüllen. Und sich heute hinzustellen und zu sagen, das schaffe ich nicht, da würde ich mich selbst ja ins Absurde führen. Gleichzeitig wüsste ich nicht, wie bis 2030 ein E-Lkw finanziell so attraktiv gestaltet werden kann, ohne Förderung, die wir ja im Moment einfach nicht haben oder nicht mehr haben, muss man ja sagen, dass Unternehmer sagen, da sattel ich drauf, weil ein Hersteller kann noch so viele Lkw bauen, sie müssen auch gekauft werden. Was glauben Sie, ja, wie kann dieses Produkt einem Spediteur, einem Flottenunternehmer so attraktiv gemacht werden, dass er sagt, okay, und jetzt verzichte ich auf den Diesel oder auf den LNG-Lkw, den ich mit Bio-LNG von XY betankt habe. Gerade angesichts auch der Laufzeit der Fahrzeuge, wenn ich mir heute ein neues kaufe, das läuft bis 2028, dann muss ich im nächsten Zyklus eigentlich schon zum E-Lkw greifen.
Ja, die Haupteinflussfaktoren ist, klar, wir können über den Strompreis diskutieren. Das hängt sehr davon ab, wenn ich am Anfang, heute gibt es die öffentliche Ladeinfrastruktur noch nicht, welchen Strompreis habe ich am Depot, hängt ganz davon ab, was ich sonst bin, ich produzierendes Gewerbe oder nicht, welche Mengen nehme ich ab. Also insofern, da wird es Unterschiede geben. Auch an der öffentlichen Ladeinfrastruktur ist es noch nicht klar, zu welchen Preisen ich da laden kann. Ich glaube, meines ist es öffentlich rausgegangen mit den ersten Schnellladestandorte, dass man dazu, glaube ich, 40 Cent pro Kilowattstunde laden wird. Da wird es dann auch einen Wettbewerb geben, kann man heute noch nicht sagen. Da war die Einschätzung der Ladeinfrastrukturbetreiber, das wird sehr schnell viel wettbewerblicher werden als beim Pkw-Bereich, weil es einfach teilweise heute, also die wird ganz anders ausgelastet sein. Beim Pkw sind es die langen Fahrten, Urlaubsfahrt, wo man schnell laden muss, aber im Alltag müssen viele nicht schnell laden. Beim Lkw, da ist immer eine Grundlast da, da kann man sehr stark drauf optimieren, aber das erstmal noch am Rande. Aber das sind gar nicht die Haupthebel. Die Haupthebel, was auch in den Interviews mit den Herstellern kam, sind ein steigender CO2-Preis, der ist absehbar, und noch der viel größere Hebel, zumindest kurzfristig in Deutschland, ist die CO2-Spreizung der Maut, wo letztendlich ein CO2-Preis von 200 Euro pro Tonne drinsteckt. Und das ist ja kurzfristig wirksam, und das ist kurzfristig wirksam für alle, die heute im Fernverkehr unterwegs sind. Und das hat ja auch letztes Jahr aus meiner Sicht auch berechtigt hinsichtlich der Kurzfristigkeit zu großem Aufschrei gesorgt, weil letztendlich, was passiert jetzt, wenn ich keinen alternativen LKW fahre? Dann habe ich diese Zusatzkosten, und alle haben die, wir alle fahren Diesel, und im schlechtesten Fall kann ich diesen praktisch zusätzlichen Kosten nicht weitergeben, weil das laufende Verträge sind und das vielleicht dort nicht vorgesehen war, anders als bei einem fluktuierenden Dieselpreis womöglich, der in den Verträgen drinsteht. Insofern verstehe ich diesen Aufschrei. Aber was wird es perspektivisch zur Folge haben? Wenn jemand es schafft, auf dieser Route mit einem E-Lkw zu fahren, dann wird er sich diese 200 Euro pro Tonne sparen, und er wird auch den CO2-Preis, der auf dem Diesel ist, nicht bezahlen müssen. Und da sieht man eben schnell, wenn man diese TCO-Rechnung aufmacht, dass er sehr schnell wirtschaftlicher fährt. Und jetzt kommt, glaube ich, auch der Punkt, der mir gerade große Sorge bereitet bei den Anwendern, weil aus heutiger Sicht trotzdem viele Hürden noch sehr groß erscheinen. Wie kriege ich das mit der Ladeinfrastruktur hin? Wird es die hier öffentliche Ladeinfrastruktur geben? Ja, werden meine Kunden das honorieren? Funktionieren die Fahrzeuge? Aber das sehen auch gerade unsere Fallstudienpartner, die jetzt erste E-Lkw einsetzen, auch schon Sattelzugmaschinen, mit großer Sorge in ihrem Umfeld, dass sie sagen, wer heute die Erfahrung nicht macht frühzeitig, der wird in 2, 3 Jahren die Erfahrung ja nicht gemacht haben und dann nicht so schnell sein können. Und es kann dann schnell passieren, dass einfach die elektrisch fahren können, im Wettbewerb auf der Straße einen Kostenvorteil haben, den sie anbieten können und andere nicht. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, wirklich alle mitzunehmen, dann kann es zu so einer wirklicher Spannung in der Branche finden, dass nämlich bestimmte Vorreiter, die an die Technik glauben, die frühzeitig Entscheidungen treffen, plötzlich einen großen wirtschaftlichen Vorteil haben und andere mit ihren Diesel-Lkw sehr stark unter Druck kommen. Also ich halte es für ein durchaus realistisches Szenario.
Was da dann natürlich auch dazu gehört, ist, dass man als Unternehmer ja ein bisschen Glück braucht, auch einfach. Was macht jetzt der Unternehmer, dem gesagt wird, sorry, Mittelspannungsanschluss bei dir sehen wir nicht, haut nicht hin oder erst in 15, 20 Jahren, was macht der? Der kann entweder zu deutlich höheren Kosten fahren oder er macht zu.
Also ich glaube, es braucht neue Modelle. Also es braucht neue Modelle, wie man zusammenarbeitet im Logistikbereich, wie man Ladeinfrastruktur, also wie man, sagen wir mal, Betriebstankstelle oder wo ich sonst tanken kann, das ist jetzt mal kein so großen Unterschied. Wenn ich keine Betriebstankstelle aufbauen kann oder sich nicht rentiert, dann tanke ich woanders, es gibt ein Netz. Das kann gerade in der Anfangsphase beim Laden anders sein. Mhm. Und das kann eben, wie Sie gerade gesagt haben, Zufall sein. Ich will es machen, aber die Anschlussleistung ist nicht da. Ich kriege sie auch nicht. Ein anderer hat Glück, da steht ein Trafo, der hat sowieso eine hohe Anschlussleistung, der hat einen schnellen Zugang. Ich glaube, da brauchst du neue Lösungen. In der Diskussion sind schon so Fragen wie, kann man auch vielleicht seinen Ladepunkt für andere öffnen? Kann man sich das teilen in einem Gewerbegebiet? Findet die Ladung womöglich woanders statt als da, wo ich meine Fahrzeuge sonst abstelle? Kann es beim Kunden sein? Und vielleicht jetzt auch wieder einfach ein direkter Eindruck von einem Fallstudienpartner, ein großes Logistikunternehmen, wo wir gestern waren, die eigentlich bis jetzt gar keine Fahrzeuge hatten und Subunternehmer, die für sie fahren, die jetzt mit der Elektrifizierung, weil sie natürlich auch einen anderen, sag mal, finanziellen Hintergrund haben und das Risiko besser abpuffern können, die einfach erstmal Elektrofahrzeuge selber fahren und ihren Sub, also selber beschaffen und ihren Subunternehmen zur Verfügung stellen und in so einem ersten Schritt praktisch dieses Risiko abpuffern, aber gleichzeitig den Zug nicht verpassen, indem sie sich beschäftigen mit Ladeinfrastrukturaufbau, Erfahrung sammeln mit den Fahrzeugen, schauen, wie es beim Kunden ankommt. Und ich glaube, da braucht es neue Kooperationen und das fand ich auch gestern irgendwie, ja, irgendwie der Stand für das Unternehmen, dass die sagen, wir müssen unsere Subunternehmer auch mitnehmen und gucken, was sind Lösungen, die für uns gemeinsam funktionieren, weil die selber wissen, dass ein Unternehmen mit zwei Fahrzeugen und beschränkten Vertragslaufzeiten heute einfach das Risiko nicht eingehen kann, sich davon ein Fahrzeug elektrisch auf den Hof zu stellen, wenn er nicht weiß, ob das zum nächsten Vertrag mit den bestimmten Touren passt oder ob er die Infrastruktur in zwei Jahren auch beim Kunden hat, wo er danach laden kann. Das sind einfach, glaube ich, für viele Unternehmen noch zu viele Unbekannte. Das kann sich ein großes Unternehmen leisten. Das sehen wir auch gerade. Die Fahrzeuge kommen in vielen Stellen dort zum Einsatz, wo es große Unternehmen sind, die eben gerade sowohl die Finanzen abpuffern können, als auch bei der Disposition der Fahrzeuge eine größere Flexibilität haben.
Sie haben es gerade angesprochen, Herr Hacker, Sie sind da auch in der Praxis mit unterwegs und schauen sich gewisse Projekte an, die bei Unternehmern laufen, hören sich verschiedene Meinungen und Stimmen dazu an. Was sind so die Kernbotschaften, die Sie vielleicht ganz kurz zusammengerissen aus diesen Gesprächen mitnehmen? Welche Überraschungen gibt es, welche positiven und welche negativen Aspekte werden Ihnen dazu getragen?
Also erstmal, ich will mit etwas Positivem anfangen. Also gerade die Unternehmen, die sich dafür entschieden haben, erste ELKW einzusetzen, da war am Anfang viele Bedenken, auch gerade bei denen, die vielleicht gar nicht die Entscheidung getroffen haben, Dispositionen, Fahrer. Ich glaube, da bleibt auch längerfristig verbunden, ja, diese Fahrzeuge erfordern Veränderung, einen anderen Umgang, das ist kein Dieselfahrzeug. Aber jetzt nach einiger Zeit ist dabei auch viel Stolz, Begeisterung und auch Neues. Also was man vorher, die Fahrer selber gesagt haben, wir haben jetzt so einen kleinen Wettbewerb, wer kommt mit dem Fahrzeug am weitesten? Also ich finde, das hat nochmal eine ganz, uns hat für die, das kam von den Fahrern eine andere Relevanz, weil beim Dieselfahrzeug, da klang das so wie, ja, Unternehmen will Kosten sparen, was soll der Wettbewerb? Aber jetzt ist irgendwie eine Verbindung zur Reichweite und Mensch, vielleicht können wir das nächste Mal sogar noch die Tour fahren. Da ist irgendwie auch so, ich habe einen Einfluss drauf und ich finde es spannend zu gucken, was kann ich aus dem Fahrzeug rausholen. Und das ist, da ist ein sehr positives Gefühl mit verbunden, so habe ich das zumindest wahrgenommen. Was, glaube ich, als sehr irritierend wahrgenommen wird, ist die fehlende Kontinuität der Förderung. Und trotz allem auch bei denen, die schon Erfahrung haben und die glauben, dass sie aufs richtige Pferd setzen, doch noch so ein mulmiges Gefühl, weil es noch viele so unterschiedliche Stimmen gibt, zumindest in bestimmten Bereichen. Und was wir auch merken im Projekt, die Unternehmen, die da noch so Einzelkämpfer sind, und wir haben sie jetzt auch bei uns im Projekt so vernetzt, es gibt ein ganz großes Bedürfnis nach Austausch mit Gleichgesinnten und Erfahrungsaustausch. Und das gibt, glaube ich, auch Sicherheit, habe ich jetzt gemerkt, in deren Austausch, dass sie merken, hey, wir sind nicht alleine, andere machen die gleichen Erfahrungen. Aber das ist alles noch sehr informell, wenn man guckt, wie groß diese Transformationsaufgabe ist. Ich glaube, muss es da noch viel stärkeren Fokus drauf geben, wie wird wirklich dieses Wissen verbreitet und auf eine Weise, dass es auch gerade die erreicht, die letztendlich die Technologie anwenden müssen.
Und Das hatten Sie mir im Vorgespräch schon verraten, Herker. Damit möchte ich auch so langsam zum Ende kommen, weil mein Zeitrahmen sprengt sich gerade ein wenig in diesem trotzdem sehr interessanten Gespräch. Sie haben auch herausgefunden, dass viele Unternehmen das die E-Mobilität auch als eine gewisse Chance begreifen, um vielleicht sogar dem Fahrermangel entgegenwirken zu können.
Ja, also das ist nochmal, vielleicht die schon elektrisch Pkw gefahren sind, die kennen das natürlich auch, dass es ein anderes Fahrgefühl ist. Und ja, hat mich jetzt selber überrascht, weil ich mir auch dachte, ja, diese Verbindung von Berufskraftfahrer und Diesel-Lkw, das ist eine sehr starke und vielleicht gibt es auch eine starke technische Affinität. Ich kann da vielleicht auch selber noch was dran rumschrauben. Ich kenne die Technik und jetzt habe ich plötzlich so eine Hochtechnologie und habe da auch gedacht, es gibt Skepsis und tatsächlich haben wir vor Ort wahrgenommen, ja, scheinbar gibt es eine große Skepsis, bevor die Leute die Fahrzeuge fahren, aber wirklich durch die Bank war die Rückmeldung nach der Nutzung sowas von euphorisch und die Leute wollen wirklich, also sagen sie durchgängig, wir kriegen die Leute nicht mehr aus den Fahrzeugen oder sowieso, ich hoffe, dass der Kollege nächste Woche im Urlaub ist, dass ich wieder den E-LKW kriege, also es ist wohl keine Übertreibung, weil das war jetzt schon eine größere Stichprobe. Wir sehen die Resonanz bei denen, die es nutzen, die sagen, es ist geräuscharm, es ist vibrationsarm, ich kann Musik hören, muss nicht laut aufdrehen, es ist nicht so schmutzig. Ja, da war eine große Begeisterung bisher und ich würde sagen, das ist zumindest schon mal ein großes Plus, wenn man die Technologie einführen will, dass man scheinbar nicht gegen die Anwender machen muss, sondern die auch wirklich eine Qualitätssteigerung an ihrem Arbeitsplatz vorfinden.
Da kann ich auch noch ein Zitat unseres Ressortleiters Test und Technik Jan Burgdorf, der hier auch oft im Podcast zu Gast ist, vielleicht noch nachschieben, der auch hier schon gesagt hat, wenn man einmal im Elektro-LKW drin gesessen ist, will man eigentlich nichts anderes mehr. Genau, Herr Hacker, wir hatten uns eigentlich 15 bis 20 Minuten vorgenommen, rausgekommen sind fast 40 Minuten, aber trotzdem ein sehr interessantes Gespräch mit einem allumfassenden Einblick aus Ihrer Sicht. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben heute.
Sehr gerne.
Und das war diese Folge von Verkehrsrundschau Funk. Danke, dass Sie bis hierhin mitgehört haben. Ich hoffe, dass auch Sie ein paar interessante Aspekte mitnehmen konnten. Die nächste Episode gibt es wie immer am kommenden Donnerstag hier, also hier auf dem Streaming-Portal, wo Sie uns hören, Spotify, Deezer oder vielleicht sogar auf der Verkehrsrundschau-Website. Machen Sie es gut und bis dahin.